Vis-à-vis.
So-Jung Park, schön, dass Sie hier sind.
Ja, vielen Dank.
Also ich habe da so eine Schwäche, ja. Spätabends, kurz vorm Schlafengehen, löffle ich ziemlich viel kalte Milch, packe da noch Unmengen an Kakaopulver rein. Das löffel ich dann locker einen halben Liter und dann gehe ich ins Bett und bereue es sofort, weil mir die kalte Milch im Magen liegt und der Zucker im Kakao mich so ein bisschen unruhig schlafen lässt. Hab mir zigmal Besserung vorgenommen und bin jedes Mal gescheitert. Warum mache ich das?
Wir essen ja offensichtlich heutzutage nicht, weil wir Hunger haben oder weil wir Nahrungsmangel haben, sondern weil wir vielleicht auch Essen mit vielen anderen Sachen verbinden. Das könnte Geborgenheit oder Komfort bedeuten oder dass ich abends nochmal mir was Gutes antun will. Und abends ist es auch so, dass man impulsiver wird, eher zu drastischere Entscheidungen geneigt ist. Und da kann es sein, dass man plötzlich Heißhunger auf was Süßes bekommt oder noch was Fetthaltiges oder dass man noch mal im Kühlschrank reingucken muss.
Aber wie kommt diese Entscheidung zustande? Also wie funktioniert dieses Wechselspiel zwischen Körper und Geist in dem Fall?
Es ist so, dass unser Körper und Gehirn natürlich noch an das Leben gewohnt ist, was wir vor langer, langer Zeit geführt haben, wo wir noch nach Essen jagen gegangen sind oder Sachen gesammelt haben. Das heißt, dass unser Körper und Gehirn komplett darauf ausgelegt ist, Essen zu beschaffen. Es will immer planen können, wann kommt das Essen, wie kommt das Essen, was für Essen ist das, muss ich noch weiterlaufen. Das heißt, dass unsere Essverhalten gewohnheitsgetrieben sind oder gelernt ist. Wenn Sie sagen, okay, abends muss ich das immer machen, das ist ja auch so eine Routine oder Ritual. Ihr Körper weiß ganz genau, um 9 Uhr kommt diese Milch mit Kakaopulver. Und es bereitet sich vor. Kurz vor 9, wir müssen jetzt alle Hormone bereitstellen, weil gleich kommt es. Und wehe, da kommt kein Milch und kein Kakao. Da werden alle Alarme aktiviert. Hallo, hallo, wo ist denn mein Milch und Kakao?
Aber wenn es uns gelingt, unserem Körper ganz genau zuzuhören, dann signalisiert er uns ja eigentlich perfekt, was wir wirklich brauchen, was gut für uns wäre. Wir werden hangry, ne, wenn wir nicht genug gegessen haben. Wenn wir dringend Wasser brauchen, werden wir durstig. Wir haben Appetit auf Salz, wenn wir viel geschwitzt haben. Das funktioniert ja eigentlich super, dass unser Appetit uns steuert.
Es ist so, dass wir ganz häufig denken, unser Körper weiß doch, was es braucht. Ich frage mich manchmal, tut er das? Weil wir leben ja in unserer Gesellschaft, ich sage jetzt mal im Überfluss, was an Lebensmittel betrifft. Ich glaube, was wir verspüren als das Bedürfnis vom Körper, ist genau dieser gelernte Signal. Was essen Sie denn? Wenn Sie es gewohnt sind, zu jedem Mittag einen ganz großen Teller an Pasta zu essen, dann wird der Körper auch darauf einstellen und sagen, okay, gleich kommt Riesenladung an Kohlenhydrate, wir müssen ganz viel Insulin bereitstellen und so weiter und so fort. Unser Körper weiß, aber das ist gesteuert dadurch, was wir eigentlich essen.
Aber so eine gewisse Grundversorgung brauchen wir ja natürlich schon, ne? An Salzen, an Flüssigkeit etc.
Also es ist so, dass bestimmte Mangelzustände, zum Beispiel wenn wir längere Zeit sehr wenig Protein gegessen haben und dann plötzlich Protein vorgesetzt wird, dann gibt es Belege dazu, dass wir versuchen, Protein überzukompensieren. Bei Mikronährstoffen ist es nicht so ganz eindeutig. Es ist nicht klar, ob unser Körper das spürt und explizit danach sucht. Es gibt ja viele Anekdoten, die Schwangere wissen, was ihr Körper braucht und dann kriegen sie dafür
die saure Gurke.
Ganz genau. Aber dafür braucht der Körper und Gehirn einige Fähigkeiten. Es muss wissen, in saurer Gurke sind diese Mikronährstoffe drin. Das heißt, wenn ich das esse, werde ich das sättigen können. Und das müssen wir eigentlich auch lernen. Das müssen viele andere Wildtiere auch lernen. Dieser Verknüpfung, welcher Geschmack enthält welche Nährstoffe. Jetzt leben wir nicht mehr im Wildnis, sondern wir leben in einer ziemlich künstlichen Gesellschaft. Ich gehe nicht mehr jagen. Ich gehe im Supermarkt und kaufe auch zum Teil Lebensmittel, die ich nicht weiß, was da alles drin ist. Vielleicht sind da Geschmacksstoffe dazugekommen. Das heißt, mein Körper und Kopf ist nicht mehr ganz sicher, ob dieser Geschmack zu dieser Nährstoffe führt. Weil das ist jetzt
verwirrt.
Verschoben. Ja. Und daher ist es sehr schwierig zu sagen, der Körper weiß, was er braucht. Die Studienlage ist da auch nicht ganz eindeutig.
Jetzt sind ja auch viele Lebensmittel extra so entwickelt, dass wir noch mehr davon essen wollen, auch wenn es uns physiologisch betrachtet gar nicht so gut tut. Also wie stark manipulieren solche Produkte auch neurologisch?
Ja, es ist so, dass Essen generell sehr verhaltensgesteuert wird. Das heißt, ich habe Hunger, ich rieche einen wunderbaren Geruch von Brot, warmes, frisch gebackenes Brot. Mm. Und
oh ja, ich weiß, was ich meine.
Und plötzlich dieses wohliges Gefühl und ich drehe mich in die Richtung um und ich muss mich in die Richtung bewegen. Also es ist sofort mit Verhalten assoziiert. Ja? Ich rieche was, ich schmecke was und ich muss noch mehr davon nehmen. Und dadurch ist Essen sowieso ein bisschen gefährdet, suchtartige Verhalten auszulösen. Und natürlich gibt es bestimmte Sachen, so wie Geruch. Ne? Da kann man viel mit Geschmacksstoff arbeiten oder auch viel mit Belohnungssignalgebendes, zum Beispiel Süß-Fett-Kombination, die sind besonders belohnend für uns. So ein richtig dicke Schokomuffin. Solcher Lebensmittel gibt es in der Natur eigentlich nicht.
Sie hören das Vis-à-vis im rbb24 Inforadio. Heute mit So-Jung Park, die neurowissenschaftlich und psychologisch erforscht, wie wir unsere Ernährungsentscheidungen treffen. Jetzt gibt es ja aber auch die Rückkopplung. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie unser Verhalten bestimmt, was wir essen. Aber was ich esse, bestimmt wiederum auch, wie ich mich fühle und auch verhalte. Das ist was, was Sie erforschen. Haben Sie da mal ein Beispiel für uns?
Ja, wir sehen in unseren Studien und auch in vielen anderen Studien, dass unsere Ernährung ziemlich sofortige Auswirkungen auf unser Wohlbefinden, aber auch unser Verhalten steuert. Wir beobachten, dass wenn wir mehr Protein zu uns nehmen, dann verändert sich Tyrosinspiegel im Blut. Das ist eine Aminosäure. Und das Spannende an Tyrosin ist, dass das mit Neurotransmitter Dopamin im Gehirn gekoppelt ist.
Mit diesem Glückshormon.
Ja, dieser Neurotransmitter ist sehr wichtig für Belohnung, aber auch Verhaltenssteuerung. Und dadurch, wir beobachten in unseren Studien, dass tatsächlich dieser Tyrosinanstieg nach dem Proteinaufnahme unsere Hirnfunktion verändert, aber auch Menschen sich anders verhalten. Ein und derselbe Mensch hat einmal mehr Protein gegessen und der verhält sich anders.
Toleranter.
In dem Fall toleranter, ja.
Entspannter. Gibt es da auch so eine Erkenntnis zu Kohlenhydraten, die ich immer so in mich reinschaufle?
Kohlenhydrate führt dazu, dass wir mehr Tryptophan im Blut haben. Das ist Vorläufer von Serotonin.
Und das ist doch eigentlich auch ganz gut. Das ist doch das Zufriedenheitshormon.
Ja, das ist auch gut. Und lustigerweise sind die beiden komplementär. Also Dopamin und Serotonin, wir brauchen beides in unserem Gehirn. Und deshalb tue ich mich immer sehr schwer, wenn Leute fragen, soll ich dann ganz viel Kohlenhydrate essen oder ganz viel Protein essen? Sage ich, naja, wenn wir mehr Protein essen, müssen wir weniger Kohlenhydrate essen und andersherum. Und wenn wir das immer machen, dann würden wir Mangelerscheinungen haben auf der anderen Seite. Ja? Mehr zum Beispiel Tyrosin, dann weniger Tryptophan fürs Gehirn und andersherum. Deshalb empfehle ich immer, versuchen Sie einfach reichhaltig und divers und abwechslungsreich zu essen, weil das Gehirn braucht alle diese Nährstoffe.
Sie haben ja auch eine Woche lang Menschen ihr Essen via App protokollieren lassen.
Ja.
Gab es da was an den Ergebnissen, was Sie besonders überrascht hat?
Ja, das war sehr spannend. Wir haben in der Tat 2 Wochen lang in der Pandemie, während der Lockdown, das war die 2. Lockdown, die Stimmung war im Keller. Und da war das so, dass wir beobachten wollten, was essen die Menschen und was hilft denen eigentlich. Und was wir beobachten, ist sehr, sehr spannend, dass Gemüse und Obst zuvor tatsächlich Menschen, deren Stimmung und Wohlbefinden steigert.
Aber eher langfristig gesehen, oder?
Nein,
auch kurzfristig?
In dieser Zeit, ja.
Mhm. Ganz kurzfristig. Da hätte ich jetzt eher auf Schokolade gesetzt.
Ja, sehr gut. Nein, das war nicht der Fall. Ich glaube, einerseits, worauf Sie eingehen, ist sogenannte Comfort-Food. Zum Beispiel, ich hatte jetzt einen ganz langen, anstrengenden Tag. Ich komme nach Hause, schmeiße mich auf die Couch und ich muss jetzt eine riesen Tafel Schokolade essen. Ja, das fühlt sich voll gut an. Und das ist ja so eine Art Belohnung. Andererseits, eine andere Art, darüber nachzudenken, ist, okay, ich habe jetzt so viel Energie ausgegeben, mein Kopf braucht jetzt ganz viele frische Nährstoffe. Ich mache hier mal ganz großen Rohkostteller mit Früchten und gebe jetzt nochmal mein Gehirn was ganz Gutes. Ne?
Also das würde auch funktionieren, klingt jetzt für mich, also ich springe jetzt nicht sofort darauf an, statt zur Schokolade zu dem Rohkostteller zu greifen, beziehungsweise mir den erstmal mühsam zu schnippeln, aber es würde vom Effekt her aufs Gleiche rauskommen.
Wenn es darum geht, ich will mir was Gutes tun, ich will meinen Körper und Gehirn versorgen, dann wäre das eigentlich, was es tut, dass es Gutes ins System gibt, weil wir bestehen eigentlich aus dem, was wir essen.
Und wie komme ich denn da jetzt hin? Wie komme ich zum Rohkostteller statt zur Schokolade? Wie kann ich diese Gewohnheiten ändern und meine emotionalen Gelüste mit dem, was ich wirklich brauche fürs Wohlbefinden, deckungsgleich kriegen?
Ja. Ich glaube, es gibt ein paar Missverständnisse, was Essen betrifft. Viele Leute fragen mich und sagen, was soll ich denn essen? Soll ich Grünkohl essen? Soll ich Blaubeeren essen? Essen ist keine Medikation. Und erstmal ist es vielleicht ganz gut, überhaupt bewusst zu werden, sag mal, gibt es denn sowas wie eine große Milch mit Kakao, was ich mir immer wieder gebe? Wieso brauche ich das? Braucht mein Körper das? Was gebe ich denn mir für ein Gefühl? Und das dann Schritt für Schritt zu kompensieren, das heißt ersetzen. Machen Sie das doch, aber vielleicht lassen Sie doch mal nächstes Mal einen Löffel weniger Kakao drin. Oder mal mit Wasser. Oder
also kleine Schritte.
Kleine Schritte und großzügig mit sich sein. Weil was die Studienlage zeigt, ist, dass all diese restriktive Diäten gar nicht funktionieren.
Und wie lange brauche ich denn für so eine Umgewöhnung? Ich glaube, beim Yoga heißt es, es braucht 40 Tage, um eine Gewohnheit zu ändern. Nach 90 ist die stabilisiert und nach 100 noch was, ist die dann auch verinnerlicht? Also gibt es da Erkenntnisse aus der Psychologie?
Ja, so eine Gewohnheit umzusetzen dauert natürlich. Andererseits ist es auch ein bisschen abhängig von, wie Sie das machen. Zum Beispiel, ich finde, Mittagessen ist so eine Mahlzeit, was man sehr gut umstellen kann. Weil man hat begrenzte Zeit, man hat begrenzte Möglichkeit. Ich kann jetzt nicht rausgehen und alle möglichen Restaurants durchprobieren. Das heißt, ich muss Essen mitbringen und dann bringe ich das gesunde Essen, was ich so jetzt nicht selber aussuchen würde. Aber ich bin gezwungen, das zu essen, weil ich habe jetzt einfach keine andere Alternative. Machen Sie das doch mal ein paar Wochen und dann schauen wir mal, ob Sie das wirklich so doll vermissen, was Sie hätten sonst anderes gegessen.
Aber es gibt jetzt nicht so eine fixe Regel, es dauert so und so lange.
Nee, das ist ja ganz individuell, würde ich sagen.
Okay. So-Jung Park, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.